Hier ist Radio Lora mit der Sendung Mahaleo aus Madagaskar. Wenn ihr im Hintergrund ein Geräusch hört, dann ist das der Regen, der auf unser Studio trommelt. Trotzdem werden wir die Sendung, die vierte Folge von Mahaleo aus Madagaskar, jetzt aufnehmen. Die Sendung ist realisiert worden und aufgenommen worden von Peter und von Hannes.
In den drei Radiosendungen zum Thema Mahaleo aus Madagaskar hat uns Bekoto von der Gruppe Mahaleo einen Überblick über die geschichtlichen, wirtschaftlichen und politischen Hintergründe Madagaskars gegeben. Sein Text ist in den Almanachs für Ausreiser erschienen, einer Vierteljahreszeitschrift, die unter Postfach in Basel, Postleitzahl 4002, erhältlich ist.
Hier nochmals eine kurze Zusammenfassung. Madagaskar liegt in einer Region, die für die Weltmächte von strategischer Bedeutung ist. Dies erklärt auch das Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika, im Indischen Ozean die große Basis auf der kleinen Insel Diego Garcia aufzubauen. Madagaskar ist also eine Insel, die östlich von Afrika liegt und rund 10 Millionen Einwohner zählt. Trotz verschiedenster Einflüsse und Besiedlung durch polynesische Völker, Inder, Araber, Schwarze und Weiße, wir haben in den letzten Sendungen darüber berichtet, hat sich in Madagaskar eine einheitliche Sprache, das Malagasy, und eine einheitliche Tradition entwickelt. Die langwährende Herrschaft eines Königreichs, der Merina, das erst durch die französische Kolonialisierung zerstört wurde, hat diese Einheit, aber auch die geografische Lage, Madagaskar ist eine Insel, bewirkt.
Immer wieder gab es Aufstände in Madagaskar gegen die Kolonialherrschaft. Insbesondere der Aufstand von 1947, in dem einige 10.000 Menschen umgebracht wurden. 1954 setzte eine Liberalisierung ein, die 1958 zu einer Art Autonomie führte. 1972 brachen dann Unruhen aus, die zur Unabhängigkeit Madagaskars führten. Auslöser waren Kämpfe zwischen einer Gruppe von Studenten, Lehrern, Arbeitern und städtischen Arbeitslosen gegen die Sicherheitskräfte der damaligen Regierung. Die Gruppe Mahaleo wurde damals mit ihrem Lied Halleluja, sozusagen der Hymne von 1972 und den Unruhen im ganzen Lande, bekannt.
Musik Tungavare, Tungavare, Tungava Mamangan Tananai, Tungava Zam Sala Salawa, Tungava Manara Kanyarabe, Sem Tundra Makani.
Da stellen wir also das Lied vor, Halleluja, gesungen von der Mahaleo. Das war also Halleluja, gesungen von der Mahaleo, das Lied aus der Unruhe, das die Unabhängigkeit ausgelöst hat in Madagaskar im Jahr 1972. Es war eine Live-Aufnahme auf dem Hügel von Radio Saint-Sin.
1972, 73 und 74 setzen Reorientierungen der madagassischen Politik ein. Austritt aus der Franc-Zone, Abzug französischer Truppen, Nationalisierungen in Wirtschaft und Bildungswesen, Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der Volksrepublik China, der UdSSR und Tansania, Verfolgen der OAU-Linie bezüglich des südlichen Afrika. Zu Jahresbeginn 1975 kam es erneut zu beträchtlichen Unruhen, die schließlich am 5.2.75 zum Zusammenbruch der Regierung Ramanatsoa führten. Die Führung übernahm der bisherige Innenminister Oberst Ratsimandrava, der seinerseits nach nur einer Woche im Amt ermordet wurde. Unter Beibehaltung des Kabinetts wurde die Regierung nun von General Andiamahatso geleitet. Die Restrukturierung fand ihren vorläufigen Abschluss in der Annahme einer neuen Verfassung am 21. Dezember 1975 durch Volksabstimmung, mit der Bildung einer im Wesentlichen aus Zivilpersonen bestehenden Regierung und durch die Gründung einer neuen politischen Organisation, der AREMA, Avant-Garde de la Révolution de Malgaji, am 19.03.1976. Ab 1975 kristallisierte sich Kapitän Didier Ratsiraka, der frühere Außenminister, immer mehr als die politische Führungsfigur heraus, der seither als Präsident die eindeutig dominante Stellung einnimmt.
Bevor wir nun noch weitere Lieder und vor allem auch die Person des jetzigen Staatschefs Didier Ratsiraka vorstellen wollen, möchten wir nochmals einen der wesentlichen und politisch prägenden Begriffe Madagaskars erklären. Das Fokon Olona. Fokon Olona. Seit der Unabhängigkeit häufig in die Diskussion gebrachtes Leitwort, wonach die madagassische Entwicklung gemeinwesenorientiert verlaufen solle. Fokon Olona war in vorkolonialer Zeit die kleinste Gemeindeeinheit, vor allem bei der Königsgeschlecht Merina, in der die einzelnen Mitglieder bestimmte gemeinschaftsbezogene Aufgaben hatten. In der Fokon Olona wurde Nachbarschaftshilfe in Wirtschaft und Sozialleben praktiziert. Zugleich hatte die Fokon Olona auch hoheitliche Funktionen: Ahndung von Verstößen gegen Sitte und Ordnung, Schlichten von Streitigkeiten, Administration. Und im Rahmen der Lehnswirtschaft der Merina wurden über die Fokon Olona auch die Steuern bzw. Abgaben in Naturalien an die Aristokratie eingetrieben. Dazu kontrastierend wird heute in der Verfassung die Fokon Olona als die politische und wirtschaftliche Grundeinheit, die nach demokratischen Prinzipien arbeitet, Beteiligung aller Gruppen am Willensbildungsprozess, dargestellt. Gewisse Nähe zum Ujamaa-Gedanken in Tansania ist deutlich. Tungavare, tungavare, tungava mamanganta na na nai, tungava zam sala sala wa, tungava manara kani arabe, chem tundra makani. Wadin na ta wola ro sur suri, sur suru mandera kana wadin na ta wola ro tep tepi, tep tepu mandera kana wa, fansa vata wita na wane.
e la luna na, la luna na mi arrakama roa kama. Sei ane tanana, an savatavita no ane, e la luna na mi arrakama roa kama. Sei ane tanana. Scuba gamba vestir salat, scuba gamba va tu in kabar, scuba gamba va dura da 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 na fa ira ira nu jo pan kuli, zep zep kapusi.
Als Didier Ratsiraka am 15. Juni 1975 dazu berufen wurde, das Schicksal seines Volkes Madagaskar in die Hand zu nehmen, wusste er, dass dies keine leichte Aufgabe ist. Seine Devise war, das madagassische Volk von den Schrecken der Vergangenheit und den Ängsten der Zukunft zu befreien und ihm eine Würde zurückzugeben, die in der Nacht des Kolonialismus und des Neokolonialismus verdunkelt wurde. Seine Charta der madagassischen Revolution zog in großen Zügen die Grundlage für die madagassische Entwicklung. Didier Ratsiraka, Mathematiker, zweifacher Ingenieur, mit einem Brevet der Seeschule und der Kriegsschule, versteht sich in der Tradition eines Amilcar Cabral, neben Lumumba, einer der bedeutenden afrikanischen Befreiungshelden.
Jean Ziegler, Nationalrat aus Genf und Professor für Soziologie, der die madagassischen Verhältnisse relativ gut kennt, meint zu Didier Ratsiraka:
Ich weiß nicht, ob die madagassische Revolution die Angriffe Südafrikas und Nordamerikas in dieser Region überleben wird. Doch eine Sache scheint gewiss: die in der Person von Ratsiraka verkörperte Bewegung, ihre Praxis und ihre Theorie haben schon heute dem Volk bewusst gemacht, was sie als Gerechtigkeit fordern können. Das klare Erkennen einer moralischen Wahrheit. Doch würde dieser offene oder latente Krieg, in dem heute so viele Völker der dritten Welt stehen, insbesondere auch Madagaskar, ohne die aktive Solidarität vieler in den Industrienationen in eine blutige Niederlage führen. Die von Didier Ratsiraka entwickelte Strategie für das Jahr 2000 ist ein wichtiger Beitrag bei der Bildung einer transkontinentalen Front der Verweigerung. Zwischen den Arbeitern, ihren Frauen und Kindern in der dritten Welt, ausgehungert, erdrückt, entwürdigt, und den Männern und Frauen, die entfremdet sind, in ihren Wünschen verstümmelt, denen ein echtes Leben vorenthalten wird im kapitalistischen Europa, entsteht eine Solidarität. Das langsam heranwachsende Bewusstsein einer gemeinsamen Identität unter allen Arbeitern, ihre gemeinsame Ablehnung des Leidens, ihr gemeinsames Verwerfen der Privilegien, die durch das Blut der Armen bezahlt werden, lässt langsam eine Front der Verweigerung heranwachsen gegen das heutige mörderische System, das die Beziehungen zwischen den Völkern und den Menschen regelt.
Im Verlag Edition Afrique, Asie, Amérique Latine, Collection Lutte et Combat erschien ein Buch, das die Reden von Didier Ratsiraka anlässlich seines ersten Auftretens an der 27. Vollversammlung der UNO am 5. Oktober 1972 wiedergibt. Aber auch Reden am Gipfel der blockfreien Länder in Kubas Hauptstadt Havanna 1979 und in Indien 1983. Der Titel des Buches: Strategien fürs Jahr 2000. Es ist ganz offensichtlich, dass unsere Medien wohl jeden Pfurz und Blödsinn eines Reagan und seine Stimmungslage wiedergeben, aber wer hat schon was von Didier Ratsiraka aus Madagaskar gehört? Wir wollen darum einige seiner Vorschläge und Meinungen hier vorstellen. Vorschläge zum Nord-Süd-Konflikt, zur Entwicklungshilfe, zur Blockfreiheit, seine Meinung zum modernen Leben und den Krankheiten der modernen industriellen Zivilisation, seine Haltung zu Befreiungsbewegungen. In seinen Reden nimmt auch die Politik von Israel, die ja im Verband mit Südafrika einen maßgeblichen Einfluss hat, zur Spaltung der Länder in der Dritten Welt als Brückenkopf westlicher Interessen im Mittleren Orient bei den Erdölquellen oder im Fall von Südafrika als Schutz der strategisch wichtigen Erdölroute, der Kaproute. Die Preise der Rohstoffe, die Mechanismen des Neokolonialismus, all dies sind Themen, bei denen wir feststellen können, mit welcher politischen Klarheit Didier Ratsiraka darüber redet.
Abschließend dann auch die Haltung Madagaskars zu Diego Garcia, dem amerikanischen strategischen Flotten- und Luftstützpunkt im Indischen Ozean. Die Anrainerstaaten des Indischen Ozeans versuchen für diese Region eine Friedenszone zu schaffen, eine atomwaffenfreie Zone, was natürlich die Schließung der englischen-amerikanischen Basis von Diego Garcia zur Folge haben könnte.
Atia ruva quenau Iula ira faizae Ula nyaraxa usiana Vakini sitara Mangina ni vali Iza usini kitara Nuani sisa mandi Sento, sento, suri, suri, ati zainaku. Na mituru, na maturi, nyanara na unu watuku. Savunani Bizarra ruanke itinye Nilala tsikateu Sami mahazu zairinye Kani uwa vintere Vuluno Vuluna Vuluno Vuluna
Das war Mahaleo aus Madagaskar mit dem Lied Vololuna. An der Konferenz der blockfreien Länder in Havanna schlug Didier Ratsiraka zum ersten Mal vor, gegenüber dem FMI, dem Internationalen Währungsfonds, einen internationalen Währungsfonds der blockfreien Länder zu gründen. Ebenso einen gemeinsamen Entwicklungsfonds der blockfreien Länder und einen Stabilisierungsfonds für die Rohstoffpreise. Denn, so sagt Didier Ratsiraka wörtlich, es ist ebenfalls offensichtlich, dass in den aktuellen internationalen wirtschaftlichen Beziehungen einzig und alleine die entwickelten Nationen die Kontrolle über die wichtigsten Entscheidungsmechanismen haben. Sie zwingen uns ihre Preise auf, wenn sie unsere Produkte kaufen. Sie schreiben uns ihre Preise vor, wenn sie uns ihre Produkte verkaufen. Sie akzeptieren nur ihre Währungen für alle Zahlungen und lassen die Kurse dieser Währungen nach ihrem Gutdünken wechseln, um die Kosten und Profite zu erhöhen. Weiter sagt er, man muss die reichen Länder, die niemals freiwillig auf ihre Interessen verzichten werden, zwingen, unseren Standpunkt zu akzeptieren. Wir erinnern uns, dass die Länder der Dritten Welt die Mittel haben, die Ideen, die uns richtig erscheinen, auch durchzusetzen. Da unsere Länder auf und unter ihren Böden die wichtigsten natürlichen Rohstoffe der Erde besitzen, Rohstoffe, die für das wirtschaftliche Wachstum der Industrieländer unabkömmlich sind. Auf das Risiko hin, zu verletzen, ja sogar zu schockieren, bestehen wir darauf, dass wir unser Ziel nicht erreichen, solange wir uns zufrieden geben, Forderungen aufzustellen, dringliche Appelle zu machen, verbal von den Großmächten mehr Moral und Gerechtigkeit zu fordern, solange wir bloß die Stabilisierung der Rohstoffpreise fordern, obwohl wir, die Länder der dritten Welt, die Mittel haben, selber den Verkaufspreis unserer Rohstoffe zu bestimmen und durchzusetzen. Sonst bleiben wir als Völker der dritten Welt bloß Objekte der reichen Länder, die uns im besten Fall einige Brosamen eines Wachstums ohne Entwicklung überlassen. Und an der 27. Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York am 5. Oktober 1972 meinte Ratsiraka: Daher die Wichtigkeit für die unterentwickelten Länder, eine gemeinsame Front gegenüber der internationalen Gemeinschaft zu bilden, und wenn es auch nur zur Regelung der Rohstoffpreise wäre. Didier Ratsiraka erklärt 1974 ebenfalls in New York vor den Vereinten Nationen: Die Exportpreise müssen unter Bezugnahme der Kosten nationaler oder interregionaler Entwicklungsprojekte festgelegt werden. Dies scheint uns ein wirkungsvolles Mittel zu sein, um neue Handelsbeziehungen herzustellen und die Preise für die Rohstoffe unter Kontrolle zu bringen. Ein Beispiel, um diese Vorschläge zu illustrieren. Didier Ratsiraka meint: Es gibt in Westafrika mehrere erdölproduzierende Länder, die jährlich mehr als 100 Millionen Tonnen fördern, was bei weitem die Bedürfnisse von ganz Afrika, ungefähr 12 Millionen Tonnen, decken könnte. Die Nähe der Erdölquellen würden diesen Rohstoff verbilligen, wobei sich alles andere gleich bliebe. Die Einfuhr des Rohöls aus den Golfstaaten und dem Mittleren Orient begünstigt alleine die internationalen Transportgesellschaften. Mahaleo singt das Lied in Solidarität mit dem Befreiungskampf in Mosambik.
Na 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 na
Interessant ist es auch, was Didier Ratsiraka zur modernen Zivilisation und zur Industriegesellschaft meint. So sagte er 1973 vor den Vereinten Nationen, und dies ist wiederum ein Auszug aus dem Buch Strategien für das Jahr 2000 von Didier Ratsiraka.
Der Mensch, durch so viel Übermaß desorientiert, fühlt sich hilflos. Er sucht irgendwelche Ausflüchte. Daher dieser übermäßige Konsum von Aufpeitschmitteln aller Art. Alkohol, Drogen, erotische und pornografische Filme, sexuelle Perversion, Geschwindigkeitsrausch, das Übermaß an Lärm und Licht. So viele Faktoren, die eine Verwahrlosung der Moral begünstigen und ebenso das Anwachsen der Kriminalität. Wenn der Mensch heute zu allen technischen Errungenschaften fähig scheint, aufgrund des Fortschrittes von Wissenschaft und Technik, auf alle technischen Probleme eine Antwort zu finden glaubt, so ist er vor den einfachsten und wirklich menschlichen Problemen wie Rassismus, Hunger, Umwelt, soziale Gerechtigkeit, Frieden doch so jämmerlich hilflos.
Yokarana viante nitiftas kane fasala totsnavua Basistam nyala rupia nakan fulan jope fula Jirumena viante nanetskas kane fasala totsnazwa.
Raini Wanjo, das ist der Titel von dem Lied, das Mahaleo singt. Das ist der Name von einem Gesetzlosen. Die Polizei verhaftet ihn am Montag, am Dienstag flüchtet. Man tut ihn am Donnerstag wieder ins Gefängnis, am Freitag ist er schon wieder draußen. Der Raini Wanjo, das ist das Idol vom Dorf. Er kann stolz sein, respektive sie kann stolz sein, die ihn auf die Welt gebracht hat. Er klaut nämlich den Reichen und gibt es den Armen.
Die Polizei fiat den Nitamkas, Nitamkas, sie ein Eisalas in Avalias. Sei ein Elefant in Nusslava, ein Fatke, ein Pipplava. Ein Fatjan Salaf in Mavitas, Mavitas, ein Fatjan Salaf in Mavitas.
Das Mahaleo aus Madagaskar wieder mit ihrem Lied Raini Wanjo. Kommen wir zurück zum Didier Ratsiraka. Didier Ratsiraka nimmt auch Stellung zu Israel.
Ich betonte schon im letzten Jahr und wiederhole es heute: Wir haben nichts gegen die Juden. Ihre Leiden, die sie erdulden mussten, waren schrecklich genug, dass sie noch in aller Erinnerung wach sind. Sie kennen sicher alle das Projekt Madagaskar vom August 1940 von Hitler. Es handelte sich hierbei um nichts anderes, als 4 Millionen Juden nach Madagaskar zu deportieren. Damals lebten 3,8 Millionen Madagassen auf der Insel. Das Ziel von Hitler war es, unsere Insel in ein riesiges Konzentrationslager zu verwandeln. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte, dass das madagassische Volk den Kolonialismus niemals akzeptierte. Es würde keine anderen Reaktionen zeigen als jene der Palästinenser heute. daher verstehen wir die Palästinenser. Was für eine absurde Logik, was für eine befremdende Verirrung, wenn sich Balfour und Großbritannien vorstellen konnten.
Am 2. November 1917 hat der Lord Arthur Balfour einen Brief geschrieben an Lionel Walter Rothschild. Ein Brief, wo in die Geschichte gegangen ist mit dem Titel Balfour-Deklaration oder Balfour-Erklärung. In dem Brief hat der Balfour, damaliger englischer Außenminister, erklärt, dass man am jüdischen Volk in Palästina ein Land zuteilen soll.
Wenn sich also Balfour und Großbritannien vorstellen konnten, dass dieser schmale Landstreifen zwischen dem Libanon und dem Meer Millionen von auf der ganzen Welt verstreuten Juden aufnehmen sollte, ohne dass dieser neue Staat früher oder später expandieren wird. Als wäre es denkbar, dass alle Engländer, die jetzt Amerikaner, Europäer, Australier, Neuseeländer, Rhodesier, Kanadier sind, wieder nach Großbritannien zurückgeholt würden. Wie haben sich diese Leute vorstellen können, dass ein Staat wie Israel in Ruhe und Frieden hätte leben können? Tatsächlich ist die Antwort einfach. Gerade die Imperialisten wollten eben gar keinen Frieden in dieser Region. Ein Grund ist das Vorkommen der riesigen Erdöllager im Mittleren Osten. Das würde also heißen, dass die Israeli, Palästinenser und Araber nur Instrumente einer heimtückischen Auseinandersetzung um die wirtschaftliche Beherrschung einer Region sind. Wenn das der Fall ist, so müssen sie selber ihre Schlüsse ziehen.